Herzlich willkommen zu Freiheit und Anerkennung für Edward Snowden zur weltweiten Lesung, Ausgabe Rostock. Herzlich willkommen hier und guten Abend auch den Hörern von LORO, dem Rostocker Lokalradio, das diesen Abend hier live überträgt. Und zuerst kommt der Mann zu Wort, um den es heute Abend geht, Edward Snowden, gelesen von Sandra Uma-Schmitz vom Volkstheater Rostock. Und wir hören aus den zwei Statements, die Edward Snowden, Glenn Greenwald zusammen mit den veröffentlichten Daten als Erklärung für sein Vorgehen übergeben hat. Und veröffentlicht sind diese Texte in Glenn Greenwalds No Place to Hide, zu Deutsch die globale Überwachung.
Mein einziges Motiv liegt darin, die Öffentlichkeit darüber zu informieren, was in ihrem Namen getan wird und gegen sie eingesetzt wird. Die amerikanische Regierung hat in einer Verschwörung mit ihren Satellitenstaaten, insbesondere mit den Five Eyes, Großbritannien, Kanada, Australien und Neuseeland, der Welt ein System geheimer, alles durchdringender Überwachung aufgezwungen, vor dem es kein Entrinnen mehr gibt. Mir ist klar, dass ich durch mein Handeln schmerzliche Konsequenzen zu tragen haben werde und dass die Rückgabe dieser Informationen an die Öffentlichkeit mein Ende bedeutet. Aber wenn nur für einen Augenblick offengelegt wird, welches Konglomerat aus geheimen Absprachen, willkürlich gewährter Straffreiheit und überbordender Exekutivbefugnisse die Welt, die ich liebe, beherrscht, dann bin ich zufrieden. Wenn Sie mich unterstützen möchten, schließen Sie sich der Open Source Community an und kämpfen Sie darum, den Geist der Presse am Leben zu erhalten und die Freiheit des Internets zu bewahren. Ich kenne die dunkelsten Winkel der Regierung. Was sie fürchtet, ist das Licht.
Heute Abend wollen wir ein bisschen Licht auf den Mann werfen, dessen Informationen am 6. Juni 2013 die NSA-Affäre ins Rollen brachte. Die Washington Post und der britische Guardian veröffentlichten an diesem Tag erstmals Artikel über die Spähaktionen der NSA. Am 9. Juni 2013 macht dann der Guardian den Namen Edward Snowden als Whistleblower publik. Da sitzt er aber bereits in Hongkong, geflohen von Hawaii bereits im Monat zuvor. Am 21. Juni 2013 wird bekannt, in den USA sei Anklage wegen Spionage und Diebstahls gegen Edward Snowden erhoben worden. Und am 23. Juni landet Snowden in Moskau, obwohl sein US-amerikanischer Pass ungültig sein soll. Er verbringt dort mehr als einen Monat im Transitbereich des Moskauer Flughafens Cheremetjewo. Am 16. Juli stellt er dort im Transitbereich einen Asylantrag in Russland, weil er das Asyl in Venezuela nicht antreten kann. Am 1. August 2013 darf er einreisen. Das Asyl wird im Sommer 2014 um 3 Jahre verlängert. In Deutschland hinterlässt Snowden Spuren bei zahlreichen Preisverleihungen. Am 20. März wird ein Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages zur NSA-Affäre eingesetzt. Und am 9.4. beginnt der Versuch der Philosophischen Fakultät Rostock, Snowden die Ehrenpromotion zu verleihen. Aus der Universität Rostock heute mit im Podium Professor Gesa Mackenthun, Kulturwissenschaftlerin, Amerikanistin und Prodekanin für Forschung. Mit im Podium Professor Hans-Jürgen von Wensierski, Jugendforscher, Sozialpädagoge und laut Welt jemand, der nachfolgende Generationen sensibilisieren möchte. Weiterhin mit im Podium Peter Nowak, Journalist, der für die Taz schreibt, für die Jungle World konkret und das Internetmagazin Telepolis. Er beobachtet den politischen Raum in der Snowden-Affäre. Ich bin Michael Fengler, hallo, Journalist aus Rostock und darf den heutigen Abend moderieren. Die Texte werden gelesen von Sandra Uma-Schmitz und Alexander Wulke vom Volkstheater Rostock. Frau Mackenthun, was verbindet Sie persönlich mit Edward Snowden?
Ja, guten Abend erstmal allerseits. Was verbindet mich persönlich mit Edward Snowden? Als das im letzten Sommer durch die Medien ging, habe ich das gedacht, was viele von uns auch gedacht haben. Ups, das habe ich nicht gewusst vorher, dass wir in diesem Maße überwacht werden. Und überrascht war ich über diese Person, die uns das eröffnet hat. So ein junger Mann, kaum nicht mehr 30 Jahre alt, young, white, masculine und so weiter. Hab das, wie die meisten von Ihnen wahrscheinlich auch, erstmal ziemlich schnell wieder weggesteckt. Es war ja Sommerzeit, wir waren abgelenkt. Und dann kochte alles im Herbst wieder auf, als Hans-Christian Ströbele nach Moskau gereist ist und als bei uns der Eindruck entstand, dass dieses Thema viel zu schnell von der Öffentlichkeit, aber vor allen Dingen auch von den Politikern vergessen wurde. In dem Zusammenhang habe ich mir dann zum ersten Mal das ganze Hongkong-Interview, dieses Fernsehinterview angeguckt, das Laura Poitras und Glenn Greenwald mit Snowden in Hongkong gemacht haben. Es gibt es bei YouTube überall, ist überall im Netz, über Guardian und so weiter. In dem, durch dieses Ansehen dieses Videos bekam ich einen persönlichen Bezug zu Edward Snowden. Ich muss dazu sagen, ich arbeite normalerweise nicht über weiße Middle-Class-Männer, ich arbeite eher über schwarze Frauen oder indianische Frauen oder so. Aber in dem Moment habe ich gedacht, was der junge Mann getan hat, das ist jenseits von seiner Hautfarbe, von seiner sozialen Zugehörigkeit, von seinem Geschlecht, das ist etwas ganz Besonderes, etwas ganz Außergewöhnliches. Diesen Mut zu haben, sich in diese Gefahr zu begeben und jetzt dort festzusitzen in Moskau, wo er wahrscheinlich nie wieder rauskommt, und die Informationen, die er uns erteilt hat, geschenkt hat, und das Leben, das er uns geschenkt hat, mehr oder weniger dafür. Da habe ich gemerkt, hier passiert etwas ganz Besonderes, etwas von welthistorischer Bedeutung.
Ihre Verbindung ist die über die Überraschung und die Wissenschaft. Herr von Wensierski, Ihre Verbindung mit Edward Snowden, die persönliche?
Persönliche, da kann ich mich eigentlich zum einen anschließen an Gesa. Ich hatte auch im Grunde so diesen doppelten Effekt. Auf der einen Seite war ich alarmiert über dieses Ausmaß und diese Maßlosigkeit an Überwachung, die sichtbar wurde nach dem Sommer. Und auf der anderen Seite war ich doch sehr überrascht und beeindruckt von diesem jungen Mann. Also so eine blasse Gestalt, kaum älter als unsere Studierenden, der aber doch so weitreichende Entscheidungen trifft, sich anlegt mit einer der mächtigsten Institutionen der Welt und die bekämpfen will und dazu einen ausgeklügelten Plan entwirft und ausführt und gleichzeitig damit eine große Anzahl von Staaten und Gesellschaften in die Lage versetzt, überhaupt zu verstehen, überhaupt zu informiert zu werden über diese Überwachung. Und von daher hatte ich die Berichterstattung und die Ereignisse auch seit Juli schon verfolgt über die Medien und war dann doch sehr beeindruckt von der Moskau-Reise von Hans-Christian Ströble. Und zwar deswegen, weil ich gedacht habe, hier ist ein einzelner Bundestagsabgeordneter, der will es nicht damit gut sein lassen, dass er über die Medien davon erfährt und dann vielleicht noch im Bundestag diskutiert darüber, sondern der sich überlegt, wie kann er mit seinen eigenen Mitteln überhaupt was tun, um hier auf das Problem aufmerksam zu machen und vielleicht auch machtvoll Öffentlichkeit herzustellen und einen Diskurs in Gang zu setzen. Und das war der Zeitpunkt, im Grunde eine Woche nach dem Moskau-Besuch, dass Gesa und ich uns zusammengesetzt haben und überlegt haben, was können wir als Wissenschaftler machen. Und da war doch das große Bedürfnis, jetzt auch mit den Mitteln der Wissenschaft, der Universität zu gucken, wie können wir teilhaben an dieser Diskussion. Das war nämlich auffällig, dass die Universitäten jetzt nach einem Vierteljahr oder knappes halbes Jahr eigentlich noch sehr wenig an dieser ganzen Diskussion beteiligt waren. Und da entstand diese Idee mit der Ehrendoktorwürde.
Über die wir auch im Laufe des Abends noch sprechen wollen. Herr Nowak, Ihre Verbindung mit Edward Snowden.
Ich habe das schon in dem Kontext gesehen von sehr vielen weniger bekannten Menschen, gerade auch in den USA und in vielen anderen Ländern, die eben als Internetaktivistinnen gerade nach dem 11.09. dann auch sozusagen ins Visier von Repressionen gerieten, auch viele, also ganz sehr viele, und wo dann natürlich schon vor einer längeren Zeit eben Julian Assange mit seiner doch relativ schwierigen Biografie und Geschichte dann eine Rolle spielte, und in dem Kontext habe ich dann eigentlich auch Snowden gesehen. Ich habe aber allerdings auch schon relativ schnell auch kritisch gesehen, also gerade auch auf Telepolis verfolgt und beschrieben, wie die Rezeption dann in Deutschland war, eben dieses auf den Podium stellen, dieses fast schon an so einen Heldenstatus zu machen, weil ich denke, also ich halte es eher mit dem Spruch, gelobt sei das Land, das keine Heldinnen und Helden braucht, weil auch gerade das nämlich verhindert, ihn als den zu sehen, was er eigentlich ist, ein Whistleblower, also ein Mensch, der in seinem Arbeitsfeld, natürlich in einem sehr komplexen und einem sehr hohen, eben sozusagen da, wo er Unrecht oder wo er eben Machtmissbrauch gesehen hat, aktiv wurde und die Konsequenzen auf sich genommen hatte. Und ich würde eben darauf dringen, ihn eben von diesem Status, von diesem Podest herunterzuholen. Erst dann können wir sagen, was haben wir damit zu tun, wo können wir in dem Umfeld vielleicht ähnliches handeln. Das wäre eigentlich sinnvoller, denn diesen Heldenstatus verhindert nämlich genau eigentlich, das überhaupt mit ihm sozusagen ins Verhältnis zu setzen.
Wir wollen also auch darüber reden, ob Edward Snowden ein Held ist. Wir wollen darüber reden, wie es zur Idee für die Ehrenpromotion kam und auch über die Verwicklungen, die sich daraus ergeben haben. Wir wollen ebenso darüber reden, wie Geheimdienste arbeiten, wie viel davon bei uns ankommt, was Überwachung und Datenspeicherung auch bedeuten können. Wir wollen auch über Konsequenzen reden und über Politik. Welche Forderungen lassen Sie vielleicht an Politik formulieren? Welche Konsequenzen hat politisches Handeln im Zusammenhang mit Edward Snowden? Und wie kann man die Person, die zeitgeschichtliche Person Edward Snowden, vielleicht schützen? Und Ihre Verbindung zu uns und zu Edward Snowden sind die Publikumsanwälte, die sich schon unter das Publikum gemischt haben, die gerade aufstehen. Ihre Fragen, die sich im Laufe des Abends ergeben, die Ihnen vielleicht jetzt auch schon auf den Lippen brennen, die können Sie an die Publikumsanwälte richten und zwar einmal kurz aufschreiben und bitte durchreichen lassen an die Publikumsanwälte. Die Fragen erreichen uns dann hier vorn. Wir freuen uns auf zahlreiche Fragen und auf eine angeregte Diskussion hier vorn im Podium. Alexander Wulke liest jetzt aus einem Interview mit Edward Snowden im Guardian im Juli 2014.
Bei der Mehrheit der in den Datenbanken aufgezeichneten Kommunikation handelt es sich nicht um Gespräche von Zielpersonen, sondern um Gespräche ganz normaler Leute. Nachbarn, die Freunde der Nachbarn, Verwandte, die Kassiererin im Laden. Es sind Interviews, intensive, intime, ganz private Momente ihres Lebens, die wir ohne jede Erlaubnis, ohne jeden Grund festhalten. Wir haben Aufzeichnungen all ihrer Aktivitäten, wo sie sich mit ihrem Handy aufhielten, was für Dinge sie einkauften, ihre privaten Kurznachrichten, ihre Telefongespräche, unter bestimmten Umständen auch die Inhalte dieser Gespräche, die Geschichte von Geschäftstransaktionen. Und aus diesen Daten können wir ein fast perfektes Bild der Aktivitäten jeder einzelnen Person zeichnen. Und diese Daten bleiben immer öfter dauerhaft gespeichert.
Omar Schmitz liest aus einem Gespräch von Edward Snowden mit Glenn Greenwald im Juni 2013 im Hongkonger Exil.
Selbst wer sich nichts zu Schulden kommen lässt, wird beobachtet und aufgezeichnet. Die Speicherkapazität der Systeme steigt drastisch von Jahr zu Jahr, sodass man nicht einmal etwas Unrechtes getan haben muss, um von ihnen erfasst zu werden. Es genügt ein einfacher Verdacht, selbst wenn dieser auf einem Irrtum beruht. Das System kann genutzt werden, um in die Vergangenheit zurückzugehen und jede Entscheidung zu berücksichtigen, die man jemals getroffen hat. Jeder Freund kann ermittelt werden, mit dem man jemals gesprochen hat. Auf dieser Grundlage ist man dann angreifbar. Ein unschuldiges Leben erscheint so verdächtig und jeder kann als ein Übeltäter dargestellt werden.
Die Dauerhaftigkeit der Überwachung, das Andauern der Überwachung, die dauerhafte Speicherung der Daten, hat das Auswirkungen auf uns, wenn wir darüber Bescheid wissen, Herr Wensierski?
Ja, selbstverständlich. Das ist ja, glaube ich, die neue Dimension der Überwachung, die jetzt über die elektronischen Medien und die Datenbanken gelingt, dass im Grunde völlig grenzenlos aus jedem auch noch so abseitigen privaten Bereich der Bürger Daten gesammelt werden und über diese im Grunde unerschöpflichen Datenbanken und Computerkapazitäten alle Daten miteinander verknüpft werden können und darüber zusätzliche Informationen generiert werden. Man kann heute über die sogenannten Metadaten offenbar persönliche Profile erstellen, wo auch noch die geheimsten Informationen des einzelnen Bürgers entziffert werden kann von den staatlichen Stellen, von den Überwachungsstellen. Und all das wird offenbar auch von, zumindest von amerikanischen, aber wir haben gehört auch von Einrichtungen des Bundesnachrichtendienstes, auch von deutschen Behörden, wird offenbar gespeichert und in Deutschland sicher unter der Kontrolle noch des Bundesverfassungsgerichts und staatlicher Instanzen, die das zu kontrollieren haben, zumindest was die Inlandskontrolle angeht, Inlandsüberwachung angeht. Aber im Ausland gibt es offenbar für Einrichtungen wie der NSA keinerlei greifbare öffentliche Kontrolle mehr. Die Gerichte tagen im Geheimen, die offenbar hier bei einzelnen Aktionen zustimmen müssen. Also es existiert im Grunde keine effektive demokratische Kontrolle dieser überbordenden Überwachungssysteme mehr. Und das ist sicher potenziell der Tod jeder Demokratie, dass hier wahllos jeder Mensch, egal ob ein Verdacht existiert, dass er gegen die Gesetze verstoßen hat oder nicht, jeder Mensch hier überwacht wird und alles wird wahllos und massenhaft gespeichert.
Der Titel der Veranstaltung Freiheit und Anerkennung für Edward Snowden hat einen appellativen Charakter, ist programmatisch. Frau Professor Mackentun, nun hören uns auch die Hörer von Loro, Sie sind digital verfolgbar. Wenn sich jemand engagieren möchte, muss er heute vorsichtiger sein aus Ihrer Sicht?
Naja, es gibt ja die Gegendiskussion sozusagen zu der Aufregung über die allgemeine Überwachung ist, dass die Daten einfach so zahlreich sind, so massiv, dass sie im Zweifelsfall gar nicht profiliert werden könnten. Ich würde mich darauf aber nicht verlassen. Das hängt eben wirklich nur von Speicherkapazitäten und so weiter ab. Ich denke, im Moment sind wir in einer Situation, in der wir davon ausgehen müssen, dass alles, was elektronisch überwacht werden kann, auch überwacht wird und dass wir davon ausgehen müssen, dass das auch im Zweifelsfall, wenn wir unter einen gewissen Verdacht oder Scheinverdacht geraten, auch zusammengeführt, also profiliert werden kann. Und das führt auch zu dem hin, was ich zu diesem Themenkomplex sagen möchte. Ich möchte ein bisschen was sagen über die psychologischen Konsequenzen dieser Situation. In seinem Buch No Place to Hide hat Glenn Greenwald den Begriff des Panoptikon benutzt. Das Panoptikon ist eine Überwachungskonzeption, die im späten 18. Jahrhundert für Gefängnisbauten entwickelt wurde. Ja, also die Gefängnisbauten, die waren achteckig. In der Mitte war ein Turm. Vom Turm aus konnten die Wärter in jede einzelne Zelle, in die letzte Ecke jeder einzelnen Zelle hineinschauen. Die Zellenbewohner wussten aber nicht, ob ein Wärter überhaupt guckt, wann er guckt, ob er immer guckt, weil die Wärter selber waren unsichtbar. Und dieses Bild dieses modernen Gefängnisbaus, der übrigens auch in Foucault beschrieben wird, in Überwachen und Strafen, das benutzt Greenwald, um unsere jetzige Situation zu beschreiben. Wir sitzen in der Zelle, wir können leicht im Vergleich oder im Unterschied zu richtigen Gefangenen können wir auch mal vergessen, dass wir in einer Zelle sitzen. Aber wir sind in einer Situation, in der wir davon ausgehen müssen, auch wenn es gar nicht stimmt, wir müssen davon ausgehen, dass wir permanent überwacht werden. Andererseits, diejenigen, die uns überwachen, die halten das, was sie tun, vor uns geheim. Also wenn wir über Überwachung reden, müssen wir gleichzeitig auch über Geheimhaltung reden. Und da, wenn wir noch einen zweiten Abend hätten, könnten wir jetzt über TTIP reden und über diese ganzen neuen transatlantischen Abkommen. Ich denke, dass diese Politik der Geheimhaltung bestimmter Politiken gegenüber der Bevölkerung zusammengehört mit der Überwachung der Bevölkerung. Und was einfach die Konsequenz aus dieser Beobachtung ist, dass wir uns in einer Situation befinden, die auf lange Frist psychisch deformierend wirkt. Also alles, was wir tun, wir gehen davon aus, bei allem, was wir tun, jedenfalls wenn wir das Handy dabei haben oder ein Telefon in der Nähe ist, es kann aufgezeichnet werden. Und das wirkt sich unbewusst auf unser Handeln aus. Das ist vielleicht eine noch viel größere Gefahr als direkte zufällige Verfolgung oder so. Diese psychische Deformation, das ist für mich mit das Schlimmste.
Aber Herr Nowak, legitimiert wird das Ganze doch mit dem Schutz vor Terrorismus und mit dem Schutz auch der Freiheit unschuldiger Bürger.
Ich denke gerade, also dieses Argument ist natürlich alt. Ich meine, es sind in allen Staaten, würde ich mal sagen, wären Freiheitseinschränkungen in der Regel immer legitimiert, genauso mit Schutz vor, ja, was Terrorismus, Links- oder sonst wie Extremismus ist. Also da gibt's natürlich, das beschränken wir es jetzt erstmal nur auf die Geschichte in Deutschland, natürlich eine ganz lange Tradition ein. Und das hat natürlich vor allen Dingen auch den Zweck, diese Überwachungsmaßnahmen vor einem Großteil der Bevölkerung zu legitimieren, weil es ist ja nicht so, also wird natürlich jetzt das Bild Millionen oder alle werden überwacht, aber es ist natürlich so, das ist natürlich Tatsache, das ist ja auch durch die technische Entwicklungen heute immer einfacher, aber es ist natürlich so, dass ein Großteil der Leute genau über diese Legitimationsgrundlagen das auch aktiv mitmachen, auch mittragen und teilweise das ja noch verstärken, indem sie zum Beispiel andere jetzt denunzieren oder sonst was und die Überwachung auf andere lenken. Und deswegen sind natürlich diese Legitimationsideologien, eben diese angebliche Bedrohung von irgendetwas, dienen dazu eben die Akzeptanz in großen Teilen herzustellen. Und das ist natürlich nach dem 11.9., wo es ja eine tatsächliche islamistische Bedrohung auch gibt und gab, ist das natürlich, hat diese Ideologie natürlich in den USA, aber auch in anderen Ländern natürlich praktisch nochmal eine scheinbare Plausibilität gewonnen, aber in Wirklichkeit ist es doch die die Fortsetzung. Und ich meine, da wird es halt, brauchen wir auch nicht nur bei Schnurren anfangen, das kann man natürlich im Alltag sehen. Ich denke nur daran, an diese Funkzellen in Dresden, wo eben tausende Demonstrantinnen und Demonstranten damals gegen den Nazi-Aufmarsch sozusagen überwacht wurden und wo alle, die da wohnten oder zufällig sich in dieser Umgebung aufgehalten hatten, da praktisch mit als Beifang, wie das so schön ist, mit in die Überwachung gerieten. Und da war ja auch die gesetzliche Grundlage völlig unklar. Und das ist hinterher bekannt geworden. Ich glaube, damals vor allen Dingen über die Taz und andere Zeitungen haben das dann öffentlich gemacht. Dann wurde hinterher natürlich erst diese gesetzliche Grundlage geschaffen. Also das heißt, das ist im Alltag ständig eigentlich schon eine Tatsache. Und es ist also auch jenseits von Schnurren und auch hier in Deutschland. Und solche Funkzellenüberwachungen haben sogar zugenommen. Es gibt gerade die aktuellen Meldungen. Berliner Polizei hört immer öfter mit. Oder zweitens Dauerbrenner, stille SMS. Das sind ja alles auch so Methoden. Das heißt, während diese Debatte auch läuft, während auch die Debatte um Schnurren läuft hier in Deutschland, nehmen die Methoden als solche, also die Überwachungsmethoden, gleichzeitig wiederum zu, auch hier. Also im Alltag eben diese eher stilleren, die unspektakuläreren, aber trotzdem ist der Fokus nicht darauf gerichtet. Und trotzdem kann es gleichzeitig sein, dass man einerseits, also auch dass Politikerinnen und Politiker, die durchaus Schnurren anerkennen, eben nicht den Zusammenhang dabei sehen, was das vielleicht mit einer Funkzellenüberwachung oder mit einer stillen SMS zu tun hat. Und genau da gilt es eigentlich, diesen Zusammenhang herzustellen, weil ich denke, das wäre auch im Sinne von dem, was Schnurren da tat.
Frau Mackenthor, Sie wollen einhaken.
Ja, ich wollte nur eine kleine Fußnote ransetzen. Als Wissenschaftlerin machen wir das ja gerne. Nochmal zum Sicherheitsargument, weil das immer wieder gebracht wird. Und das ist ja das Hauptargument der Regierenden, insbesondere der amerikanischen Regierung. Diese Überwachung muss leider sein, diese anlasslose Massenüberwachung muss leider sein, um die Sicherheit zu garantieren. Erstens würde ich sagen, das Argument ist immer noch ein Resultat des Traumas von 9/11, dass nämlich damals im Vorlauf von 9/11, obwohl Daten vorhanden gewesen wären, sie nicht zusammengeführt werden konnten, aufgrund der Unfähigkeit der CIA. Ja, also eine hysterische Reaktion auf die Erfahrung von 9/11. Zweitens, was ganz wichtig ist, das müssen wir wirklich uns merken, es ist kein einziger terroristischer Angriff verhindert worden durch diese Art der Massenüberwachung. Ich habe kurz vor unserer Entscheidung nochmal mit Rosenbach, mit dem Spiegel-Journalisten, gemailt, um zu fragen, ob nicht die Sauerland-Gruppe, die aufgeflogen ist, damals vor ein paar Jahren, ob das nicht zurückzuführen war auf diese NSA-Massenüberwachung. Und Rosenbach hat geschrieben, nein, das ist nicht der Fall, das war eine traditionelle Telefonüberwachung, die bereits von der Staatsanwaltschaft angeordnet und bewilligt worden war, weil bereits ein Verdacht existierte. Also nicht dieser große Lauschangriff auf alle, diese anlasslose Überwachung, sondern eine begründete Überwachung. Also dieses Argument, dass die anlasslose Massenüberwachung, die wir zurzeit erleben, SMS, E-Mail, Telefonate, alles, dass das irgendeinen Akt des Terrors verhindert habe, ist schlichtweg falsch.
Herr Wensiski, wenn Sie kommunizieren, was wissen Sie denn über Verschlüsselung und sichere Kommunikation? Das ist eine Frage aus dem Publikum.
Also sehr wenig, muss ich sagen. Bin überhaupt kein Experte für Sicherheitstechnik, für Kryptographie und ich bin froh, wenn ich verstehe, meine E-Mail-Box einzurichten und ich werde oft genug überrascht durch meinen Rechner und mein Handy, weil dann bestimmte Dinge nicht funktionieren. Also da ist doch, bin ich wirklich ein großer Laie. So, und das ist aber, glaube ich, ein guter Hinweis, aber auch ein guter Punkt, um das zu parieren, denn das eine ist, haben wir nur ein Recht auf Privatsphäre, wenn wir Informatik studiert haben und in großem Umfang Sicherheitstechnologie und kryptografische Verschlüsselungen beherrschen. Also müssen wir alle selber eine Agentenausbildung haben, um heute noch unbehelligt als Bürger durchs Land zu ziehen. Und da würde ich sagen, das ist sicher nicht der Fall. Die Frage kann man so verstehen, als dass es eine Frage ist an die Mündigkeit des einzelnen Bürgers, verantwortungsvoll mit den eigenen Daten umzugehen. Da würde ich sagen, die Frage ist sicher ganz berechtigt oder die Vermutung oder der Verdacht, geht jeder wirklich verantwortungsvoll und auch selbstverantwortlich mit seinen Daten um? Da bin ich mir heute nicht ganz sicher, denn die Überraschung ist ja doch groß, dass der Staat, der amerikanische Staat in diesem Fall, insbesondere die Zusammenarbeit sucht mit den großen IT-Konzernen, mit Google, mit Facebook, mit Microsoft und vielen anderen. Und warum macht er das? Weil er da eine unglaubliche Menge an Daten findet, die bereitwillig von den Kunden bereitgestellt worden ist. Und das muss uns hellhörig machen. Tatsächlich ist die Frage, gehen die Menschen, die jungen Menschen vor allem sind im Netz und sind präsent in den sozialen Netzwerken, aber auch die etwas älteren inzwischen, gehen die wirklich verantwortungsvoll und sorgfältig um, damit ihre Privatsphäre auch gegenüber kommerziellen Interessen zu schützen? Und da glaube ich, da haben wir sicher noch Nachholbedarf.
Die Überwachung findet ja offenbar auch alltäglich statt, wenn wir uns an die vergangenen Wochen erinnern. Ist in den USA ein Fall bekannt geworden, in dem ein Kinderpornoring gesprengt werden konnte, weil eine Google-Mail von Google überwacht, abgefangen und analysiert wurde und dann ein Tipp an die Behörden erfolgte. Kinderpornografie ist das eine, aber welche Daten werden eigentlich noch überwacht, wenn Google-Mails verschickt werden? Herr Nowak, was benutzen Sie als Journalist eigentlich noch, wenn Sie recherchieren?
Also wie gesagt, ich habe auch schon durchaus Überwachungsprogramme benutzt, aber als Journalist, also wie gesagt, kommuniziere es eigentlich unverschlüsselt, weil ich es einfach auch denke, also es ist erstmal so, dass es da nur eine, also dass es da im Grunde zwei Klassen im Grunde oder zwei Schichten rausbilden, wenn Leute, die eben dann diese ganzen Sachen Ahnung haben und dann so Internet-Expertinnen sind und dann alles verschlüsseln und da aber auch die illusionäre Hoffnung haben, das wäre die hundertprozentige Sicherheit, das habe ich einfach auch nicht, also auch natürlich alle Verschlüsselungsprogramme oder sowas sind natürlich sozusagen durchaus auch im Visier von natürlich auch Leuten, die das knacken wollen. Also dazu denken, das wäre die absolute Sicherheit, finde ich auch falsch. Und es gibt einfach immer noch genügend Leute, die eben diese Facecam, diese Möglichkeiten nicht haben. Und ich denke, genau das ist halt das Problem. Und ich finde auch, es ist wichtiger, die Diskussion darum zu führen, wie was ist da eben gegen wert, wie man da eben global ist dagegen wert, als jetzt, dass jeder und jede so versucht, so eben von der IT-Expertin zu sein. Oder dann, was natürlich nur Leute, die dann das auch zahlen können, dieses dann eben das auslagern und dann irgendwelche Firmen beauftragen, das gibt es ja heute auch schon, Institutionen, Büros beauftragen als Dienstleistung, ihre Sachen zu verschlüsseln, wo natürlich dann auch wieder die Frage ist, wie sicher ist das dann letztlich, aber da entsteht dann eher nur noch eine Gesellschaft, wo es Leute, die sich das scheinbar leisten können und andere, die eben das nicht leisten können und das kann eigentlich nicht die Lösung sein.
Also es entstehen gesellschaftliche Ungleichheiten, Frau Mackenthun, Sie forschen in Nordamerika eben zu geschichtlichen Ungleichheiten, die es gegeben hat. Bilden sich da neue Ungleichheiten heraus, die auch die Wissenschaft zur Kenntnis nehmen muss und bearbeiten muss?
Also worüber ich eigentlich gerade nochmal reden wollte, auch im Zusammenhang mit der Zugang zu Verschlüsselungstechnologien, ist die Schwierigkeit, die sich für eine bestimmte Personengruppe herausbildet durch diese Massenüberwachung. Nämlich für Menschen, die insbesondere in nichtdemokratischen Ländern zivilbürgerlich aktiv sind. Leute, die politisch aktiv sind. Es gab vor ein paar Wochen, irgendwo im Radio ein Interview mit einer Aktivistin aus irgendeinem Entwicklungsland, ich glaube aus Indien, die gesagt hat, meine Güte, ihr müsst das im Westen wirklich hinkriegen mit eurer Überwachung durch die NSA, weil wir werden ja auch überwacht. Und die brauchen Verschlüsselungsprogramme. Die meisten von diesen Leuten in nicht-demokratischen Ländern arbeiten traditionell mit Verschlüsselungsprogrammen. Nun wissen wir, dass natürlich auch die Verschlüsselungsprogramme oder deren Betreiber auch überwacht, besonders gezielt überwacht werden. Das war dieser Student in Erlangen vor ein paar Monaten, als das rauskam. Der einzige andere Fall persönlicher Überwachung durch die NSA außer Frau Merkel. Also das ist eine neue Schiene der Ungleichheit, auch zwischen den Leuten in der sogenannten ersten Welt, die sich vielleicht noch leisten können, sich ein Kryptografieprogramm anzuschaffen, und Leuten in der nicht ersten Welt, in den ganzen anderen Welten, die sich weder finanziell noch aus anderen Gründen leisten können, mit solchen Programmen zu arbeiten, oder wenn sie es dann können, dass deren Programme geknackt werden von der NSA. Und diese Leute sind dann nicht nur psychologisch durch psychologische Deformation gefährdet, so wie wir, die sind dann ganz aktuell an Leib und Leben gefährdet. Wenn wir über diese ganzen Dinge reden, dann müssen wir auch an diese Kollegen denken und diese Mitmenschen denken, die sich sehr mutig und sehr engagiert einsetzen für Menschenrechte, für Umweltrechte, für Bürgerrechte in ihren verschiedenen Ländern, die sind noch viel gefährdeter als wir.
Herr Wensiewski, Sie wollten auch noch einhaken.
Ja, also bisher sprechen wir ja nur darüber, dass jeder Einzelne die Verantwortung und die Verpflichtung hat, für die Sicherheit seiner Daten zu sorgen. Das reicht aber ganz sicher nicht aus. Denn wir müssen ganz sicher auch wieder sehr viel stärker den Staat in die Pflicht nehmen, die Kommunikationssysteme, die elektronischen Kommunikationssysteme für uns zu schützen auch. Ich will ein Beispiel nennen, an dem das für jeden einsichtig wird. Wir haben ein Briefgeheimnis und wir haben bis vor wenigen Jahren vor allem kommuniziert, indem wir Briefe verschickt haben. Wir haben uns darauf verlassen können, dass das Briefgeheimnis gehütet wurde und beachtet wurde, nicht weil jeder Einzelne von uns quasi Briefe verschickt hat, die unknackbar waren für ihren Nachbarn oder für den Briefträger, sondern weil der Staat dafür gesorgt hat, dass das System der Briefzustellung so organisiert war, dass das Briefgeheimnis auch rechtlich geschützt war und durch den Staat und entsprechende Kontrollinstanzen auch wirkungsvoll geschützt war. Und wir brauchen solche Schutzmechanismen, brauchen wir heute auch für die elektronischen Daten- und Kommunikationssysteme. Die rechtliche Basis dafür gibt es schon durchaus. Das Bundesverfassungsgericht, das hat einmal in den 80er Jahren ein Grundrecht formuliert, das heißt informationelle Selbstbestimmung. Das heißt, dass jeder Bürger in Deutschland Recht hat, über seine persönlichen Daten selbst zu bestimmen. Vor 2-3 Jahren hatte das Bundesverfassungsgericht nachgelegt und genau diesen Systemschutz angemahnt. Ich muss das mal zitieren, das ist ein etwas komplizierter Begriff. Da geht es nämlich um die Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme. Das ist die Formel, die das Bundesverfassungsgericht hier formuliert hat. Aber es geht im Grunde um nichts anderes, als dass der Staat verpflichtet ist, die Kommunikation über Facebook, die Kommunikation über E-Mail, die Kommunikation übers Internet auch seinerseits durch geeignete staatliche Maßnahmen, rechtliche Maßnahmen, Kontrollmaßnahmen und auch entsprechende Kontrollbehörden zu schützen, sodass jeder Einzelne von uns sein Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung auch in Anspruch nehmen kann. Also es ist nicht nur eine Anforderung an uns, verantwortungsvoll mit unserem WLAN-Surfer umzugehen und auch mit der Verschlüsselung unserer E-Mails, sondern es ist auch eine Aufgabe des Staates. Und das geschieht viel zu wenig. Also da hinkt der Staat doch sehr stark im Grunde der dynamischen, der rasanten technischen Entwicklung hinterher.
Die Fragen aus dem Publikum trudeln langsam zahlreich ein. Ich werde politische Statements hier vorne nicht verlesen, auch wenn sie mit einem Fragezeichen versehen worden sind. Dabei bitte ich um Verständnis. Ich möchte noch kurz dem Theaterkommando Nebelkerze danken, das hier schon eine geheime Preisverleihung vorgenommen hat. Die Kerze, die Sie vorne sehen, gehört eigentlich nicht zur Bühnenausstattung, aber die Preisverleihung hat schon stattgefunden, ganz geheimnisvoll hier vorhin. Weiße Gestalten gingen durch den Raum mit großen Ohren und Kameras. Und ich glaube, aus dem Theaterkommando Nebelkerze stammen auch die beiden Fragen, die ich Ihnen gerne noch stellen möchte. Und zwar, warum hört man von Ihnen, Herr Professor Wensieski und Frau Professor Markenthun, nichts zu Überwachung und Geheimdiensten an der Uni Rostock?
Also Geheimdienst und Überwachung an der Uni Rostock ist mir nichts bekannt persönlich. Überwachung müsste definiert werden. Also
Nachfrage stellen, die Publikumsanwälte sind ja da.
Ja, machen die jetzt nicht ad hoc, sondern die schicken
ein
neues
Kärtchen. Die schicken nochmal eine neue Frage, die können wir auch zwischendurch
okay. Halt auch stellen. Nein, aber ich weiß, ich kenne ja einige Kritiken an der Universität Rostock insgesamt. Und da muss ich sagen, da bin ich da durchaus mit den Kritikern in Übereinstimmung. Also es gibt zum Beispiel so Diskussionen, stellt die Universität für kritische Diskussionen, kritische Veranstaltungen, etwa zu Gentechnik oder zu bestimmten politischen Fragestellungen, stellt sie wirklich bereitwillig auch Räume zur Verfügung, damit solche Diskurse in der Universität geführt werden. Wir hatten das vor einigen Jahren, es war ein kleiner Skandal hier in Rostock, dass zu so einer Gentechnik Debatte und Genforschung an der Universität versagt wurde, dass diese Diskussion in der Universität in Hörsälen stattfand. Die fand dann in der Böll-Stiftung statt. Ich war da auch bei der Veranstaltung und das sehe ich ganz genauso. Also da bin ich überhaupt nicht einverstanden mit dieser etwas sehr rigiden Handhabung in Bezug auf öffentliche Diskussion an der Universität. Da würde ich mir wünschen, dass das, was wir jetzt mit Snowden machen konnten, dass das selbstverständlich ja auch mit vielen anderen kritischen Themen möglich ist. Was aber jetzt keinen Freibrief gibt, jeden und alles zu denunzieren und zu diffamieren. Da bin ich mit den Autoren, mit den Urhebern jetzt hier der Gruppe, bin ich nicht immer einverstanden und überein.
Herr Nowak.
Ich denke eher, das ist ja auch genauso ein Beispiel, was ich so meinte mit Zivilcourage im Alltag. Ich denke, das ist ja eher sinnvoll, dass es die Diskussion gibt. Also es gibt ja auch so die Kritik unter anderem, dass eben auch, also das bezieht sich jetzt nicht nur auf Veranstaltungsprogramme, dass es auch also so eine Art Drittmittel oder Ausgründung von der Universität, also was heißt die Universität Rostock, das ist ja eh ein Begriff, das sind ja unterschiedliche Fakultäten, das heißt die jetzt hier am Podium sitzen, sind natürlich unter diesem Dach Fakultät, aber das sind natürlich naturwissenschaftliche Fakultäten, die erklärtermaßen eine andere Ausrüstung haben und das rein ökonomisch in der Regel sehen und die natürlich auch wohl mit einem Programm also mit einer Internetüberwachung, einer geheimdienstlichen Internetüberwachung, dazu auch forschen, jetzt wohlgemerkt aus BND-Forschung. Und das ist da eine Auskennung, also die Firma Gravis oder Gravis gibt, die eben sozusagen, da ist dann der Streit, wie weit die, was die mit der Universität zu tun hat. Und da gibt es ja auch unterschiedliche Quellen. Aber ich denke, das ist ja eher ein Beispiel, jetzt nicht zu sagen, ja, das ist jetzt auch falsch oder sonst was, sondern das ist ja genau ein Beispiel für diese Komplexität und die Schwierigkeiten, die es natürlich im gesellschaftlich immer bei solchen Diskussionen gibt. Das kann man natürlich bei der Zivilklausel sehen, dass es Universitäten gibt, die es hinter die Zivilklausel stellen, dass es absolut keine Militärrüstung steckt. Und dann gibt es aber doch genügend Punkte, wo dann gesagt wird, ja, das kann man aber auch dafür verwenden. Und da steckt ja letztlich dahinter eine ökonomische Gesichtsweise, also Naturwissenschaften, die generell eine sehr ökonomische Gesichtsweise auf solchen Sachen haben, so möglichst solche Debatten, wie wir sie hier führen, wenn überhaupt dann in diesen Bereich der Geisteswissenschaften einhegen wollen und aber ihre Geschäfte gerne weitermachen wollen. Und andererseits natürlich die Forderung, dass solche Diskussionen auch natürlich, ob es jetzt um Überwachung oder um Militärforschung oder sonst was geht, dass das natürlich nicht nur sozusagen in der Domäne oder in dieser kleinen sozusagen Käfig der Geisteswissenschaften bleibt, sondern dass das genau dahin geht, wo es natürlich dann in die Praxis kommt. Und das wäre natürlich auch da, denke ich, eine gesellschaftliche Frage, wenn es Studierende gibt, auch möglichst in den Fachbereichen, die eben genau dann auch, das ist ein Beispiel an Snowden oder auch an anderen nehmen und dann vielleicht eben jetzt im Kleinen, eben nicht in der Größe, auch dann vielleicht mal gucken, was da mit dieser Ausforschung des Aufsichts hat, was da hinter dieser Firma steht und dass wir das dann auch mal öffentlich machen. Das wäre ja dann eher die Aufgabe. Also deswegen braucht man da gar nicht irgendwas gegenseitig was vorwerfen, sondern das ist eben im Gegenteil eher wichtig, dann diesen Dialog zu führen. Und es zeigt halt eben, dass sozusagen unter diesem Blickwinkel Uni sehr wohl diese unterschiedlichsten Tendenzen da durchaus eben da sind und dass das genau diese Diskussion auch geführt werden muss.
Frau Magdalena Nowak fordert den Dialog. Das Theaterkommando Nebelkerze, aus dem wahrscheinlich auch die zweite Frage kommt, nimmt Bezug auf einen Presseartikel und auf den Verfassungsschutzbericht, in dem über die kritische Uni, einen Zusammenschluss von Studierenden an der Uni Rostock, auch berichtet wird. Und die Frage lautet, Überwachung von Studierenden, interpretiert mit Bezug auf den Verfassungsschutzbericht. Und der Fakultätsrat fordert die Offenlegung der Namen, also in der Debatte wahrscheinlich um die kritische Uni und um die Auseinandersetzung, auch im Historischen Institut. Warum sollen Studierende mit offenem Visier ihre Kritik anbringen?
Ich weiß davon leider nichts. Tut mir leid.
Ja, also wir kommen jetzt, glaube ich, ein bisschen vom Thema ab, aber ich will gerne antworten.
Abschließend darauf. Und ganz kurz.
Also es geht darum, dass eine Gruppe von Studierenden Ende letzten Jahres einen Flyer an unser Erstsemester verteilt hat und da wurden eine ganze Reihe von Kollegen, teilweise aus einem Institut, aber aus anderen Instituten und anderen Gremien der Universität auch, wurden verdächtigt, dass sie alle einem rechten Kontext angehören würden. Und es gab an einer Stelle gab es einen Mitarbeiter, da war die Kritik berechtigt, der gehört einer Burschenschaft an und der hatte sich angemaßt, auch Studenten mit einem Seminar im Burschenschaftlerhaus zu veranstalten, mit denen da hinzugehen. Das habe ich untersagt, sobald ich das erfahren habe. Und also da war ein Punkt, an dem eine Kritik richtig war an diesem Flyer. Aber es wurden viele Kollegen ganz zu Unrecht diffamiert, zu allem Möglichen, immer unter diesem Kontext, sie gehören zu einem dubiosen rechten Kontext, was völliger Unsinn war. Das Problem war, dass dieser Flyer anonym verteilt wurde und die Studenten, die diese Kritik und diese Vorwürfe vorgenommen haben, die sind bis heute nicht aufgetaucht, sondern agieren nur anonym. Keiner von den Kollegen, denen hier Vorwürfe gemacht wurden, hatte die Gelegenheit, sich zu wehren gegenüber demjenigen, der diese Vorwürfe erhoben hat. Das fanden wir nicht richtig. Also wir finden richtig, dass man an uns herantritt, auch gerne öffentlich, und sagt, wir haben folgende Kritik, wir sind nicht einverstanden, wenn dann Burschenschaftler im Seminar Reklame macht für Burschenschaften, das teile ich nämlich ganz genauso, haben die meine ganze Unterstützung dabei, aber meine Unterstützung haben die nicht dabei, wenn willkürlich Kollegen verdächtigt werden, sie gehören irgendeinem rechten Kontext an, und das war angesichts der Kollegen, die da genannt wurden, wirklich großer Blödsinn auch.
Wir wollen zurückkommen zu Edward Snowden, und zwar zur Person Edward Snowden. Ist er ein Whistleblower, ein Freiheitskämpfer oder vielleicht sogar ein Held? Alexander Wulke liest aus einem Interview mit Edward Snowden auf NBC aus dem Mai 2014.
Es steht außer Frage, dass ich gerne nach Hause zurückkehren würde. Ich habe von Anfang an gesagt, dass ich mit meinem Handeln meinem Land dienen will. Ich denke nicht zuerst an mich. Mir geht es darum, dass diese Programme reformiert werden und dass die Familie, die ich zurückgelassen habe, und das Land, das ich verließ, durch das, was ich tue, Hilfe erfahren. Ich werde tun, was ich kann, um weiterzuarbeiten, so verantwortlich wie möglich und mit dem obersten Ziel, niemandem Schaden zuzufügen und dem öffentlichen Wohl zu dienen.